Vielfältig tritt sie in Erscheinung, die Masse. Laut johlend oder schweigend, fanatisiert oder ergriffen, als unaufhaltsam strömende, stetig anschwellende, sich dicht zusammenballende, unruhig bewegte oder gespannt stillhaltende Menschenmasse, gedämpft oder tobend, friedlich gesammelt oder heftig aufbrausend, ausgelassen und in Feststimmung oder wild entfesselt und voller Zerstörungswut.
Canetti hatte so ein paar Massenerfahrungen schon als Schüler. Er hat in Frankfurt beobachtet, was es für Arbeiterdemonstrationen gab nach der Ermordung von Rathenau. Und er hat die Zeil gesehen, die wohl ganz voll war mit Menschen. Und er stand eben als Schüler dort am Bordstein und hat zugesehen. Also er hat nicht selber mitdemonstriert, aber er war Beobachter. Und ich denke, noch einschneidender waren dann die Erfahrungen in Wien. Er war ja bei dem Justizpalastbrand dabei, 1927. Wo nach einem Unrechtsurteil nach Zeitungsschlagzeilen früher Morgen aus allen Ecken Wiens sozusagen, aus allen Arbeitervierteln, sich die zusammengefunden haben zu spontanen Demonstrationen und letztlich vor dem Justizpalast gelandet sind und den auch angesteckt haben, diese demonstrierenden Massen. Und das ist sehr blutig niedergeschlagen worden, dieser Aufstand. Gab es 90 Tote. Und der Student Canetti dann, der Chemiestudent Canetti, war einer dieser Zeitungsleser, der sich dann von seinem, also er hat so in der Nähe von Grenzingen gelebt, etwas außerhalb am Rand, aufs Fahrrad geschwungen und ist in die Stadt gefahren und hat sich dann einem dieser Züge angeschlossen.
Es sind 53 Jahre her und die Erregung dieses Tages liegt mir heute noch in den Knochen. Ich wurde zu einem Teil der Masse. Ich ging vollkommen in ihr auf. Ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm. Ich weiß nicht, wo ich zuerst auf Menschen stieß, ich sehe mich nicht gut an diesem Tag, aber ich fühle noch die Erregung, das Vorrennen und Ausweichen, das Flüssige der Bewegung. Dieser Tag war von einem einheitlichen Gefühl getragen, eine einzige ungeheuerliche Woge, die über die Stadt schlug und sie in sich aufnahm. Als sie verebbte, war es kaum glaublich, dass die Stadt noch da war. Was man fassen müsste, wäre diese Woge, nicht Details. Oft habe ich es versucht, während des Jahres unmittelbar danach und später immer wieder, aber es ist mir nie gelungen. Es konnte nicht gelingen, denn nichts ist geheimnisvoller und unverständlicher als die Masse. Hätte ich sie ganz begriffen, so hätte ich mich nicht mehr als 30 Jahre damit getragen, sie zu enträtseln.
Mit diesen Worten schildert Elias Canetti im zweiten Band seiner Autobiografie »Die Fackel im Ohr« das Ereignis, das für sein ganzes schriftstellerisches Leben prägend wurde und aus dem schließlich »Masse und Macht« erwuchs, ein Werk, das er 1959 beendet und für das er 1981 den Nobelpreis bekommt. Wie jeder Denker hat auch jeder Schriftsteller nur ein Thema, das ihn wirklich beschäftigt. Für Canetti ist es die Masse. Faszinosum und Rätsel zugleich.
Nichts ist angekündigt, nichts erwartet worden. Plötzlich ist alles schwarz von Menschen. Von allen Seiten strömen andere zu. Es ist, als hätten Straßen nur eine Richtung. Viele wissen nicht, was geschehen ist. Sie haben auf Fragen nichts zu sagen. Doch haben sie es eilig, dort zu sein, wo die meisten sind. Es ist eine Entschlossenheit in ihrer Bewegung, die sich vom Ausdruck gewöhnlicher Neugier sehr wohl unterscheidet. Die Bewegung der einen, meint man, teilt sich den anderen mit. Aber das allein ist es nicht. Sie haben ein Ziel. Es ist da, bevor sie Worte dafür gefunden haben. Das Ziel ist das Schwärzeste, der Ort, wo die meisten Menschen beisammen sind.
Elias Canetti liest aus »Masse und Macht«. Noch immer scheint die Erregung jener Tage in seiner Stimme wiederzuhallen. Die Erfahrung der »offenen Masse«, wie er sie nennt, einer jener spontanen, stetig anwachsenden Menschenaufläufe, wie er sie in Frankfurt und in Wien erlebt hat, wo plötzlich alles schwarz von Menschen ist.
Die offene Masse ist die eigentliche Masse, die sich ihren natürlichen Drang zu wachsen frei überlässt. Eine offene Masse hat kein klares Gefühl oder Bild davon, wie groß sie werden könnte. Ihr Maß ist nicht festgelegt. Sie will ins Unendliche wachsen. Und was sie dazu braucht, sind mehr und mehr Menschen. In diesem nackten Zustand fällt die Masse am meisten auf. Oft sieht es so aus, als ob eine Masse überfließe. Auf den Platz und auf die Straßen einer Stadt, wo sie, alles an sich ziehend und allem ausgesetzt, sich frei ergeht. Wichtiger als dieser äußere ist aber der innere Vorgang, der ihm entspricht. Der plötzliche Wille anzuziehen, die leidenschaftliche Entschlossenheit, alle zu erreichen.
Ein Initialerlebnis nicht bloß für den jungen Schriftsteller Canetti. Denn das Thema Masse lag in der Luft, seitdem die realen Massen seit dem 19. Jahrhundert im gesellschaftlichen Raum unübersehbar rege geworden waren. Von linker Seite für den anstehenden Klassenkampf als Träger gesellschaftlicher Veränderungen mobilisiert, wurden sie von bürgerlicher Seite als unberechenbare Triebkräfte sozialer Umwälzungen vor allem mit Misstrauen und Schrecken wahrgenommen. Als das soziale Tier, das sich von der Leine gerissen hat, wie es der französische Sozialpsychologe Serge Moscovici formuliert.
Ja, das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Aufbruchs, eine Zeit, in der der Kapitalismus ungeheure Wellen geschlagen hat, das Leben der Menschen gewaltig verändert hat. Entstehung des sogenannten vierten Standes, des Proletariats, der Arbeiterklasse, die sich auch angefangen hat zu organisieren und auf ihre Interessen und auf ihre Nöte, auf ihre Existenzprobleme hinzuweisen. Und das war etwas, was man dann auch ein Stück auf die Straße getragen hat. Und insofern ist eigentlich die Entdeckung der Masse sehr stark bestimmt von der Sorge, dass da eine Population Forderungen erhebt, die Gesellschaft mitzugestalten, vor der ein ordentlicher Bürger eher Angst und Respekt hatte.
Erläutert Heiner Keub, Professor am Institut für Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1895 war die Psychologie der Massen erschienen, die bekannte und einflussreiche Schrift des französischen Gelehrten Gustave Le Bon. 1908 beschäftigt sich Georg Simmel in seiner Soziologie ausführlich mit der Masse. 1921 setzt sich Sigmund Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse mit ihr auseinander. 1930 veröffentlicht der spanische Philosoph Ortega y Gasset seinen Essay »Der Aufstand der Massen«. Die Masse war zu einem epochalen Thema geworden, das die Gemüter bewegte und erregte.
Das gegenwärtige Zeitalter bildet einen jener kritischen Zeitpunkte, in denen das menschliche Denken im Begriff ist, sich zu wandeln. Was aus diesem notwendig etwas chaotischen Zeitraum einmal hervorgehen wird, ist im Augenblick nicht leicht zu sagen. Während alle unsere alten Anschauungen schwanken und verschwinden und die alten Gesellschaftsstützen eine nach der anderen einstürzen, ist die Macht der Massen die einzige Kraft, die durch nichts bedroht wird. Das Zeitalter, in das wir eintreten, wird in Wahrheit das Zeitalter der Massen sein.
Heißt es bei Le Bon. Es wurde das Zeitalter der Massen. Das Zeitalter der großen Massenbewegungen, der kommunistischen wie der faschistischen. Das Zeitalter, in dem die Massen massiv das soziale Gefüge der modernen Gesellschaften veränderten. Das Zeitalter, in dem auch der Einzelne die Masse für sich entdeckte, ihre physische Anziehung, wovon Canetti spricht, den ungeheuren Sog, der von der Masse auf den Einzelnen ausgeht.
Es war die physische Anziehung, die ich nicht vergessen konnte. Später, als ich nachgab und mich wirklich in der Masse fand, kam es mir vor, als ginge es hier um etwas, das in der Physik als Gravitation bekannt ist. Was mit einem in der Masse geschah, die völlige Änderung des Bewusstseins, war ebenso einschneidend wie rätselhaft.
Das muss ein sehr großes und sehr positives Erlebnis für ihn gewesen sein. Also wenn Sie die anderen Massentheoretiker ansehen, dann ist das ja oft so, dass Masse etwas Bedrohliches ist, was sehr Dämonisches, weil dann wird diese Art Kontrollverlust als etwas auch Beängstigendes empfunden, dass man dann irgendwas macht, was alle anderen um einen herum eben auch machen, weil man in der Masse ist und nicht mehr sein eigener Herr ist. Und Canetti scheint das als positive Erfahrung empfunden zu haben.
Erklärt Sven Hanuschek, Privatdozent am Institut für Deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität München und Verfasser der neuen großen Elias-Canetti-Biografie. Tatsächlich fehlt bei Canetti die intellektuelle Distanzierung von der Masse völlig, wie man sie bei den frühen Massentheoretikern als Antwort auf das Phänomen Masse findet. In seinem Buch »Das Zeitalter der Massen« fasst Serge Moscovici zusammen:
Es gab drei oberflächliche wie allgemeine Antworten. Die Massen sind vorübergehende Ansammlungen von Individuen, die sich außerhalb der Institutionen und gegen sie zusammentun. Mit einem Wort, die Massen sind asozial und werden von Asozialen gebildet. Mit der Masse verbindet man den Pöbel, den Mob, das Lumpenproletariat, kurz das, was man zu allen Zeiten die Plebs genannt hat. Männer und Frauen ohne anerkannte Identität. Die Massen sind verrückt, so lautet die zweite Antwort. Wahnsinn, die tumultöse Bewegung der Massen, die eine Berühmtheit vorbeigehen sehen wollen, oder die sich auf einen Einzelnen stürzen, um ihn zu lynchen, ohne zu wissen, ob er schuldig ist. Wahnsinn, auch der Sturmlauf der Gläubigen auf die Orte, an denen sich ein Wunder ereignen könnte, auf Lourdes oder Fatima. Die dritte Antwort, die Massen sind kriminell, Pöbel und Pack. Sie setzen sich zusammen aus rasenden Menschen, die alles, ganz gleich was, attackieren, verletzen und zerstören. Auf ihr Konto gehen Gewalttaten und Plünderungen. Sie widersetzen sich den Autoritäten und missachten jedes Gesetz. Man spricht von kriminellen Massen, zusammengerotteten Kollektivverbrechern, die die Sicherheit des Staates und die Ruhe der Bürger bedrohen.
Aber schon Gustave Le Bon hatte in seiner Psychologie der Massen diese Antworten als unzutreffend zurückgewiesen. Denn die Masse, das ist jedermann. Die Masse, das sind Sie, ich, wir, alle. Sobald Menschen en masse zusammenkommen, bilden sie unterschiedslos eine Masse. Soziale Klasse, Bildung oder kulturelle Herkunft spielen dabei keine Rolle. In der Masse herrscht das Gesetz der seelischen Einheit der Massen. Die Massenseele, wie Le Bon sie bezeichnet, wo die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Persönlichkeitsunterschiede sich verwischen, die Gefühle und Gedanken nach einer bestimmten Richtung orientiert und die intellektuellen Fähigkeiten des Einzelnen herabgesetzt sind. In dem Augenblick, da sie zu einer Masse gehören, werden der Ungebildete und der Gebildete gleich, schreibt Le Bon. Die Masse macht also eine Wirklichkeit für sich aus. Masse sein, ein kollektiver Zustand der Menschen ganz eigener Art. Heiner Keub.
Das ist schon ein sehr eigenwilliges Phänomen, nämlich dass wir in bestimmten Situationen einfach anders uns verhalten, als wenn wir alleine wären. Ja, die Masse gibt mir Gelegenheit, mich zunächst mal einzuklinken in ein Gefühl, das ich mit anderen teile. Also ich gehe heraus aus meiner Isolation, ich gehe heraus aus dieser permanenten Präsentation als Einzelperson, die ständig auf irgendeinem Prüfstand steht, sich zeigen muss. Ich kann aufgehen, ich kann ein Stück auch Gefühle zeigen, die ich allein ständig unter Kontrolle haben muss. Also Masse bietet mir die Möglichkeit, in einem ozeanischen Gefühl der Verbundenheit aufzugehen, was für den Menschen ein Gefühl ist, das er, glaube ich, immer wieder auch sucht und braucht. Ob ich da zu einem tollen Rockkonzert oder in ein Fußballstadion oder wo auch oder zu einer Demonstration gehe, auch mit dem Gefühl, da drin erlebe ich etwas, was ich alleine nie erleben kann.
Man kann es als bedrohlich empfinden oder als erregend, es tunlichst vermeiden oder suchen, es genießen oder für abstoßend degutant halten. In der Masse drängt es den Einzelnen dazu, sich von der Last seiner Individualität zu befreien, sich in ihr zu entladen. So bezeichnet Canetti diesen inneren Antrieb, der in der Masse und durch sie freigesetzt wird.
Der wichtigste Vorgang, der sich innerhalb der Masse abspielt, ist die Entladung. Sie ist der Augenblick, in dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als Gleiche fühlen. Unter diesen Verschiedenheiten sind besonders äußerlich Auferlegte zu verstehen. Unterschiede des Ranges, Standes und Besitzes. Die Menschen als Einzelne sind sich diese Unterschiede immer bewusst. Sie lasten schwer auf ihnen. Sie zwingen sie mit großem Nachdruck auseinander. Alles Leben, wie er es kennt, ist auf Distanzen angelegt. Das Haus, indem er seinen Besitz und sich verschließt, die Stellung, die er bekleidet, der Rang, nach dem er strebt, alle dienen dazu, Abstände zu schaffen, zu festigen und zu vergrößern. Keiner kann in die Nähe, keiner in die Höhe des anderen. In seinen Distanzen erstarrt und verdüstert der Mensch und sehnt sich nach einer Befreiung von ihnen. Aber wie soll er sich allein befreien? Nur alle zusammen können sich von ihren Distanzlasten befreien. Genau das ist es, was in der Masse geschieht. In der Entladung werden die Trennungen abgeworfen und alle fühlen sich gleich. In dieser Dichte, da kaum Platz zwischen ihnen ist, da Körper sich an Körper presst, ist einer dem anderen so nahe wie sich selbst. Ungeheuer ist die Erleichterung darüber. Um dieses glücklichen Augenblickes willen, da keiner mehr, keiner besser als der andere ist, werden die Menschen zu Masse.
Derart die lustvolle Regression, wie sie in der Masse stattfindet. Getrieben vom Willen, sich darin so vollkommen zu verlieren, als hätte es nie einen Menschen gegeben.
Plötzlich zuckte es mir durch den Kopf, dass es einen Massentrieb gab, der immer im Widerstreit zum Persönlichkeitstrieb stand, und dass aus dem Streit der beiden der Verlauf der Menschheitsgeschichte sich erklären lasse. Dass etwas die Menschen dazu zwinge, zu Masse zu werden, schien mir offenkundig und unwiderlegbar. Dass die Masse zu Einzelnen zerfiel, hatte nicht weniger Evidenz, ebenso, dass diese Einzelnen wieder zu Masse werden wollen. An den Tendenzen zur Masse hin und von ihr weg hatte ich keinen Zweifel. Sie schienen mir so stark und blind, dass ich sie als Trieb empfand und so benannte.
Heißt es in Die Fackel im Ohr. Dass Canetti in jener Zeit von Trieben spricht, ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich lebte er damals in Wien, in der Stadt also, wo der Entdecker des menschlichen Unbewussten, des Dark Continent, der Erforscher der seelischen Abgründe und verborgenen Triebregungen zu Hause war, Sigmund Freud. In einem Gespräch mit dem Rundfunkredakteur Joachim Schickel aus dem Jahre 1972 erinnert sich Canetti, wenn auch mit zwiespältigen Gefühlen, denn seine Distanz zur Psychoanalyse ist bekannt.
Es war die Zeit der Popularisierung der falschen Gedanken. Und es ist schon richtig, dass man so viel davon hörte, dass man ein wenig ungeduldig wurde. Nicht wahr? Es war einfach schrecklich, junge Dichter zu kennen, die man mochte und die alles mit Oedipus-Komplexen erklären wollten. Nicht wahr? Es wurde einem irgendwie lästig, nichts anderes zu hören. Dadurch entstand ein gewisser Unmut und man beschloss, sich ein wenig zu distanzieren und diese Terminologie nicht die ganze Zeit zu verwenden. Aber das war nicht alles. Was dazu kam, waren dann doch die Einsichten in freudsche Resultate und Gedanken, die man gar nicht vermeiden konnte. Es war nicht möglich, da naiv zu bleiben. Man musste sich damit auseinandersetzen, weil ja unaufhörlich davon gesprochen wurde. Und es ging ja auch um die Erklärung von Menschen, die man kannte. Es ging um Freunde, die in Behandlung gewesen waren. Und man sprach dann darüber. Da war man also schon gezwungen, sich mit einzelnen Aspekten der freudschen Gedanken auseinanderzusetzen.
Denn auch das lag in der Luft. Nicht nur, dass die soziale Ordnung von den Massen draußen, sondern auch, dass das zivilisierte Ich in seinem Inneren von Kräften heimgesucht wird, die das Gleichgewicht seines seelischen Haushaltes erschüttern und gegen seine Persönlichkeitsgrenzen anbranden. Anders jedoch als bei Freud sind es nicht die Sexualtriebe. Bei Canetti ist es jene kollektive Triebkraft der Masse.
Sie brodelt, ein ungeheures, wildes, saftstrotzendes und heißes Tier in uns allen. Wir wissen von ihr nichts. Wir leben als vermeintliche Individuen. Manchmal kommt die Masse über uns, ein brüllendes Gewitter, ein einziger tosender Ozean, in dem jeder Tropfen lebt und dasselbe will. Sie pflegt bald zu zerfallen, und wir sind dann wieder wir, arme, einsame Teufel. Indessen rüstet sich die Masse in uns zu einem neuen Angriff.
Für Canetti ist sie eine archaische Kraft, etwas, was nicht erst durch geschichtliche Gärung, sozialen Aufruhr oder revolutionären Zusammenschluss entsteht, sondern die Bildung von Massen verweist auf Urformationen kollektiven Miteinanders, die weit in die Kultur- und Zivilisationsgeschichte zurückreichen. In seinem Rundfunkgespräch mit Theodor W. Adorno von 1962 hebt er dies hervor.
Vielleicht sollte ich aber doch sagen, dass einer der wesentlichen Punkte, ein Punkt, an dem man immer wieder gerät, wenn man die Massen heute betrachtet, doch die archaischen Elemente sind, die sich in ihnen finden. Es ist nicht möglich, die Masse nur so zu untersuchen, wie sie heute erscheint, obwohl sie genug erscheint, in vielfacher Form erscheint. Ich glaube, es ist auch wichtig, sie auf etwas zurückzuführen, das schon lange da war, sehr oft erschienen ist und in verschiedener Form erschienen ist.
Deshalb beginnt Canetti, nachdem er 1939 das faschistische Wien verlassen hat und nach England emigriert ist, mit einer über Jahrzehnte sich erstreckenden Lektüre ethnologischer Schriften. Er vertieft sich in die Schilderungen fremder Ethnien, verschlingt die Mythen archaischer Völker, studiert ihre Gebräuche, Riten und Rituale, ihre Feste, Tänze und Gesänge. Wie Freud auf den verschlungenen Pfaden des Dark Continent, wandelt Canetti auf den Pfaden archaischer Kulturen, in denen sich für ihn das Phänomen Masse in Reinkultur zeigt. Sven Hanuschek.
Dieses Phänomen Masse ist für ihn eine anthropologische Konstante und er wollte dort eigentlich hin. Er wollte diese Konstante beschreiben und auch die Möglichkeiten, heute damit umzugehen, sicherlich. Und eigentlich noch weiter zurück hinter die anthropologische Konstante, das ist eben dieser Rückgriff auf Körperlichkeit. Und gerade dieser Bezug, diese Rückbindung an körperliche Phänomene, die ist einfach in den archaischen Kulturen viel stärker. Das wird ja zum Teil über Ausdruckstänze, über bestimmte Bewegungen, ritualisierte Bewegungen, wird das ja ausgedrückt. Und da hat man etwas halt sehr offen darliegen, was bei uns sozusagen ins Innere gerutscht ist. In gewisser Weise sind die archaischen Kulturen Kulturen, wo das noch außen ist, wo man das noch sehen kann, was bei uns eben im Inneren sich vielleicht noch befindet.
Die Maori stellten sich in einer verlängerten Linie auf, vier Mann tief. Die ganze Gesellschaft, Männer und Frauen, Freie und Sklaven waren durcheinander gemischt, ohne Rücksicht auf den Rang, den sie in der Gemeinde einnahmen. Der Takt des Gesanges, der den Tanz begleitete, wurde sehr streng eingehalten. Ihre Beweglichkeit war erstaunlich. Plötzlich sprangen sie vom Boden senkrecht in die Höhe, alle genau zugleich, als wären die Tanzenden alle zusammen von einem Willen belebt. Beim Niederfallen schlugen sie mit beiden Füßen zugleich laut auf den Boden auf. Diesen Sprung in die Höhe wiederholten sie oft und immer rascher. Jedes Glied ihres Körpers war separat in Tätigkeit. Finger, Zehen, Augen, Zungen, so gut wie Arme und Beine. Es ist, als würde jeder Körper in alle seine einzelnen Teile auseinandergelegt. Bald sind sich alle Zehen, bald alle Augen in ein und derselben Unternehmung gleich. Die Menschen in jedem ihrer kleinsten Teile sind von dieser Gleichheit ergriffen und immer wird sie in einer Aktion, die sich heftig steigert, vorgeführt. Der Anblick von 350 Menschen, die zugleich in die Höhe springen, zugleich die Zunge herausstrecken, zugleich die Augen rollen, muss einen Eindruck von Einheit geben, die unüberwindlich ist. Die Dichte ist nicht bloß eine der Leute, es ist ebenso die ihrer separaten Glieder. Man könnte meinen, die Finger und die Zungen, auch wenn sie nicht zu den Menschen gehörten, würden sich auch für sich selber zusammentun und kämpfen.
Als rhythmische oder zuckende Masse bezeichnet Canetti eine solche Masse. Ein einziges Geschöpf mit zig Köpfen und Zungen, noch mehr Augen, Armen und Beinen, solange bis durch physische Erschöpfung die Masse wieder in Einzelne zerfällt. Würde ein Ethnologe bei uns eine Diskothek oder ein Rockfestival besuchen, könnte er angesichts der rhythmisch zuckenden Körper Ähnliches beschreiben. Die Verschmelzung der Einzelnen zu einem einzigen ekstatischen Kollektivkörper. Bei den Maori war es ursprünglich ein Kriegstanz, der die massive Stärke ihres Stammes vor einer anderen Masse, der des Feindes, demonstrieren sollte. In einer modernen Diskothek erleben wir vielleicht die späte Variante eines archaischen Paarungsrituals, bei dem unter dem einpeitschenden Rhythmus der Musik die Doppelmasse Männer-Frauen aufeinanderprallt.
Als die Frauen der Tupinambu, etwa 200 an der Zahl, das hörten, sprangen sie alle auf, spitzten die Ohren und pressten sich in einem Haufen eng aneinander. Bald danach erhoben die Männer ihre Stimmen. Wir hörten deutlich, wie sie alle zusammen sangen und immer wieder zu ihrer Aufmunterung einen Ausruf wiederholten. He, 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 he! Wir waren ganz erstaunt, als die Frauen ihn erwiderten und denselben Ausruf, he, 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 ausstießen. Über eine Viertelstunde lang heulten und kreischten sie so laut, dass wir gar nicht wussten, was für ein Gesicht wir dazu machen sollten.
Jeder hat in sich sozusagen eine Masse, ein großes Repertoire. Und ein sehr archaischer Teil dieser Masse wird freigesetzt in so einer äußeren Massenbewegung unter Umständen. Das kann durchaus auch ja eine negative Seite haben. Also das Buch ist ja nicht umsonst vor allem in den 30er und 40er Jahren geschrieben. Aber es hat eben auch diese positive Seite, das Erhalten dieses Verwandlungsaspekts. Und er glaubt, dass man sich dadurch eigentlich anschließen kann an diese ganz alten archaischen Kräfte.
Denn der Mensch ist vor allem ein Verwandlungstier. Lange bevor er das Animalsoziale, also das gesellschaftsfähige, zivilisierte Tier wurde, war er nach Canetti das Lebewesen, das sich chamäleonartig seiner Umwelt anverwandelte und Mimikrie an all die anderen Lebewesen betrieb, die ihn und seinesgleichen an Masse und körperlicher Mächtigkeit weit übertrafen. Laut aufbrüllend wie die Tiere, in wilder Erregung stampfend, sich hoch aufbäumend und in einer einzigen Bewegung losbrechend, mutierte der Mensch, das Verwandlungstier par excellence, als Masse zu einer Art höheren Tiergattung. Freilich nicht zum Zweck einer munteren Tiermimikrie, vielmehr steckte der brutale Kampf ums Überleben dahinter. Denn die archaische Losung lautet, fressen oder gefressen werden.
Jeder Mensch trägt die Masse in sich, als Summe dessen, was er sich einverleibt hat. Die Masse von Tieren, die er gegessen, aber auch die Feinde, die er getötet hat.
Deshalb bedeutet Masse auch Jagdmeute, Kriegsmeute, Hetzmeute. Eingepeitscht durch Jagdgebrüll, Kriegsgeschrei oder Hetzparolen ist eine solche Masse stets bereit, sich auf ein Opfer, einen Widersacher oder Feind zu stürzen. Bis heute leben Gewaltherrschaft, Totalitarismus, Diktaturen von derartigen gewaltbereiten Massen, die sie von ihren Führern zu Pogromen, Lynchmorden, Rache- und Vernichtungsfeldzügen aufhetzen lassen. In dieser Konstellation gehören Masse und Macht aufs Engste zusammen.
Das ist ein wirklich ganz wichtiger Zusammenhang, den eigentlich alle Theoretiker der Masse auch im Blick hatten, dass eben die Identifizierung der Massenmitglieder mit einem autoritären Führer wirklich eine hochbedrohliche Konstellation ergibt. Das haben uns Gestalten wie Mussolini, Adolf Hitler, Stalin und wie sie alle geheißen haben, deutlich gemacht. Und das waren ja sozusagen die Personen, an denen diese Massentheoretiker auch ihre Modelle erstmal erprobt und entwickelt haben. Also da ist was ganz Wichtiges dran, dass die Masse dem Führer ungeheure Macht gibt und andererseits wiederum der Führer eine ungeheure Macht ausübt auf die Masse. Aber genau das macht die Führerfiguren auch so mächtig und so unberechenbar gefährlich, dass sie dann eben in den Köpfen der Menschen, die sich mit ihnen identifizieren, das persönliche Gewissen ausschalten können. Der berühmte Satz von Göring, ich habe kein Gewissen, Adolf Hitler ist mein Gewissen. Das war vielleicht nur so strategisch in den Raum geworfen, aber so war es ja für manche Menschen, die ihre ganz persönliche Gewissensinstanz irgendwie delegiert hatten.
Ich frage euch, glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen?
Wie unzählige seiner Zeitgenossen wurde auch Canetti das Opfer einer solchen Konstellation von Masse und Macht. Wurde er als Jude das Opfer eines faschistischen Diktators und seiner arischen Hetz- und Hassmassen. Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung hat die Massenbildung im Verein mit Macht für Canetti immer etwas von jener archaischen Raison d'être, jener primitiven Totschlaglogik, die seit den Anfängen der Menschheit bis in die Moderne virulent geblieben ist. Dass die Massen als aggressiv geschürte Hetzmassen wie eine Feuersbrunst immer wieder ausbrechen und vernichtend um sich greifen können, prägt die eher düstere Sicht Canettis auf unsere Kultur- und Zivilisationsgeschichte, prägt seinen pessimistischen Blick auf das sogenannte Animalsoziale, das vermeintlich gesellschaftsfähige und zivilisierte Tier, genannt Mensch.
Die Hetzmasse bildet sich im Hinblick auf ein rasch erreichbares Ziel. Es ist ihr bekannt und genau bezeichnet, es ist auch nah. Sie ist aufs Töten aus und sie weiß, wen sie töten will. Mit einer Entschlossenheit ohnegleichen geht sie auf dieses Ziel los. Es ist unmöglich, sie darum zu betrügen. Es genügt, dieses Ziel bekannt zu geben. Es genügt zu verbreiten, wer umkommen soll, damit eine Masse sich bildet. Die Konzentration aufs Töten ist eine besondere Art und an Intensität durch keine andere zu übertreffen. Jeder will daran teilhaben, jeder schlägt zu. Ein wichtiger Grund für das rapide Anwachsen der Hetzmasse ist die Gefahrlosigkeit des Unternehmens. Es ist gefahrlos, denn die Überlegenheit auf Seiten der Masse ist enorm. Das Opfer kann ihnen nichts anhaben. Es ist aber auch für seinen Untergang freigegeben worden. Es ist zu seinem Schicksal bestimmt, für seinen Tod hat niemand eine Sanktion zu befürchten. Der freigegebene Mord springt für alle Morde ein, die man sich versagen muss, für deren Ausführung man schwere Strafen zu befürchten hätte. Ein gefahrloser, erlaubter, empfohlener und mit vielen anderen geteilter Mord ist für den weitaus größten Teil der Menschen unwiderstehlich. Man muss dazu sagen, dass die Todesdrohung, unter der alle Menschen selber stehen und die in mancherlei Verkleidungen immer wirksam ist, eine Ablenkung des Todes auf andere zum Bedürfnis macht. Die Bildung von Hetzmassen kommt diesem Bedürfnis entgegen.
Er hat ja die Recherche nur mit den Massen angefangen. Ausgehend von seinen eigenen Massenerlebnissen und so nach 10, 15 Jahren meint er, hätte entdeckt, dass das eigentlich leer ist ohne dieses Pendant der Macht. Also die Macht, die mit diesen Massen ja umgehen muss, die kanalisieren muss, die darauf reagiert, die sich durchsetzen will, auch gegen und gegenüber den Massen. Und deswegen hat er dann sehr systematisch noch angefangen, ja eigentlich Bücher über Machthaber zu lesen, über Gewaltherrscher, über Tyrannen. Und dieser Machtaspekt macht, glaube ich, dieses pessimistische Menschenbild von Canetti besonders deutlich. Es geht immer um das Überleben und deswegen schreibt er von irgendwelchen Sultanen, die halt die Leichenberge um sich getürmt haben, die das dann auch wirklich sehen, die ganze Städte entvölkert haben, um ihr Überleben wirklich vor sich zu haben. Und deswegen bedingt sich Macht und Masse gegenseitig, jedenfalls aus der Sicht der Macht gesehen, nicht unbedingt aus der Sicht der Masse, die ja ein bisschen positiver ist bei ihm.
Mit der wachsenden Einsicht, dass wir auf einem Haufen von Toten sitzen, Menschen und Tieren, dass unser Selbstgefühl seine eigentliche Nahrung aus der Summe derer bezieht, die wir überlebt haben. Mit dieser rapid um sich greifenden Einsicht wird es auch schwerer möglich, zu einer Lösung zu kommen, deren man sich nicht schämt. Dies ist die große und unlösbare Zerklüftung des modernen Menschen. Denn in uns ist auch das Massengrab der Geschöpfe.
So lautet das bedrückende Fazit seiner Untersuchungen über Masse und Macht. Es findet sich in seinen Aufzeichnungen aus den Jahren 1942 bis 1972 mit dem Titel »Die Provinz des Menschen«. Aber vielleicht kann sich dort, also fernab der großen Weltmächte, fernab der großen Massenideologien und demagogischen Machthaber, tatsächlich so etwas wie eine Provinz des Menschen auftun. Das heißt, ein Lebensbezirk für den Menschen, in dem das Animalsoziale wirklich zu einem kollektiven Miteinander fähig wird und in der Lage ist, seine Masse auf friedlichere Weise ausbrechen zu lassen. Sven Hanuschek.
Also er hat auf seine alten Tage, so die letzten 5, 6 Jahre, viel stärker Tagespolitik verfolgt und auch niedergeschrieben in Aufzeichnungen. Und er hat sich über diese großen Massenbewegungen, vor allem in Ostdeutschland, diese friedlichen Demonstrationen, sehr gefreut, weil er meinte, er hat, das ist fast so etwas wie ein blinder Fleck ja, in Masse und Macht. Es gibt eigentlich keine friedlichen Massen, die solche großen Veränderungen hervorrufen können. Das war in seinem sehr pessimistischen, sehr düsteren Menschenbild eigentlich nicht vorgesehen und deswegen hat ihn das gefreut, dass er widerlegt worden ist. Andererseits hat er dann auch den Bosnienkrieg verfolgt, den sehr entsetzt hat und der ja eigentlich dieses düstere Menschenbild von Masse und Macht wieder bestätigt hat, der einfach gezeigt hat, wie dünn die Haut der Zivilisation ist. Deswegen war er sehr aufmerksam gegenüber diesen Entwicklungen und hat auch immer sich wohl überlegt, kann ich mit meinen alten Kategorien aus Masse und Macht das wirklich noch beschreiben oder müsste ich Teile ändern? Und ich denke, gerade was die friedlichen Massen angeht, hätte er ein bisschen modifiziert.
Ein Freund Canettis, der englische Literaturwissenschaftler Jeremy Adler, erinnert sich an die Gespräche, die er mit Canetti Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre über die sogenannte sanfte oder samtene Revolution in der Tschechoslowakei geführt hat.
Was Canetti im Gespräch über die Ereignisse in Prag faszinierte, war die Neuheit,
war die Tatsache, dass vom Typus her ein neues politisches Phänomen zu beobachten war. Man hatte den Eindruck, dass er fortwährend seine Ideen zur Masse überdenke, als arbeite er innerlich am zweiten unveröffentlichten Band von Masse und Macht. Die Neuheit bestand nicht allein darin, dass die Umwälzung unblutig verlief, also was Havel als samtene Revolution bezeichnete, sondern in der guten Laune der Menschenmenge, ihrer Stimmung, die Friedfertigkeit mit Humor verband. Diese gutmütige Masse war einzigartig. Jedenfalls war Canetti kein vergleichbares Phänomen bekannt. Ich weiß nicht, wer von uns einen Begriff für diese Art von Masse fand. Bald setzte sich der Begriff glückliche Masse fest. Es ist vielleicht eine Art von Masse, die zu den Arten hinzuzufügen wäre, welche Canetti in Masse und Macht auflistet.
Auch der Psychologe Heiner Kolb sieht in der heutigen Zeit andere, friedlichere Formen von Massenbildungen sich entwickeln, gegenüber denen, wie sie Canetti beschrieben hat.
Ich finde, dass er da was ganz Treffendes benannt hat, wenngleich es mir zu einseitig erscheint. Es war natürlich auch verständlich, denn er ist ein Zeitgenosse der faschistischen Bewegungen, auch der kommunistischen Bewegungen, aber vornehmlich der faschistischen Bewegungen, die ja doch eine ungeheure Faszination auch für Menschen hatten. Es gibt aber natürlich auch das Positive, dass auch ein Gefühl der Euphorie, ein Gefühl der besonderen Stärke und der Kraft durchaus in einem sehr, sehr positiven Sinne in einer Masse enthalten sein kann. Und nicht umsonst ist das Thema Masse, kollektives Verhalten sehr eng verbunden heute mit dem Thema soziale Bewegungen, dass sich eben Menschen auf den Weg machen, für bestimmte Ideen gemeinsam zu kämpfen und genau dieses gemeinsam Kämpfen bedeutet ein Kraftpotenzial. Sonst könnte so eine Bewegung ja gar nicht den langen Atem entwickeln oder auch die Energie entfalten, über Regeln hinauszugehen, die sich eine Gesellschaft vielleicht zunächst mal gegeben hat. Macht ist ja nicht nur eine negative Qualität. Foucault hat es mal so definiert, Macht ist die Möglichkeit, das Handeln anderer Menschen zu beeinflussen. Das kann durch menschenfeindliche, durch gewalttätige, durch gefährliche Ideen besetzt werden. Es kann aber auch durch demokratische Ideen besetzt werden. Also durch das gemeinsame Eintreten für die Menschenrechte, für eine menschenwürdige Gesellschaft. Das kann ja auch eine Macht bekommen, dadurch, dass sich viele mit dieser Idee identifizieren.
Trotzdem scheint heutzutage, zumindest in den westlichen Gesellschaften, die große Zeit der politisch aktiven Massen vorbei, wie sie die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts beherrscht haben. Dass plötzlich alles schwarz von Menschen ist, die offene Masse mit ihrer physischen Anziehungskraft, ist selten geworden. Stattdessen überwiegen die geschlossenen Massen der Fußballstadien, Rockkonzerte, Love Parades oder anderer Massenveranstaltungen, wo sich die Massen nach bestimmten Regeln versammeln und sich anschließend auch wieder auflösen. Ferner die gezähmten Massen der Gläubigen bei Kirchentagen oder wie jüngst vor dem Petersdom in Rom, die durch lange Traditionen, mächtige Institutionen sowie durch gemeinsame Rituale einer folgsamen Herde gleich friedlich zusammengehalten werden. Und natürlich die anonymen Massen der sogenannten Massengesellschaft mit ihrer Massenkultur, dem Massenkonsum und den Massenmedien. Bereits in den 60er Jahren sprach der Schriftsteller Günther Anders von der Antiquiertheit der Masse.
Obwohl einander völlig gleich, also zu Massenwesen gemacht, besteht doch kaum die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich zur Masse zusammenballen werden. Niemals ist die Gefahr einer revolutionären Massenaktion geringer als in demjenigen Stadium höchster Industrialisierung, in der jeder Mann durch die Massenmedienmanipulierung zum Massenwesen gemacht worden ist.
Die Masse tritt als Masse nicht mehr auf, sondern sitzt vereinzelt vor ihren Fernsehgeräten in partikularisierter Form, in Familienform äußerstenfalls und oft auch nur als Einzelne, als Individuen. Vielleicht ist das ja ein Regulationsmechanismus, der da gegriffen hat, um die Massen zu pazifizieren und zu bannen. Also alles, was Freud und Ortega so als Schrecken empfunden haben, dass man das jetzt sozusagen beruhigt sediert hat mit diesem einschläfernden Fernseher.
Die Masse als jenes ungeheure, wilde, saftstrotzende und heiße Tier in uns allen wäre somit zu einem trägen, satten Haustier degeneriert. Zu unbeweglich, um überhaupt noch auf die Straße zu gehen. das soziale Tier, das sich einst in wildem Aufruhr und Kampf für ein besseres Leben von der allzu straff gezogenen gesellschaftlichen Leine losgerissen hat, würde sich nun an der langen, ausziehbaren Hundeleine unserer Medien-, Konsum- und Massenkulturgesellschaft folgsam durchs Leben führen lassen. Für Heiner Kolb ein zu einfaches Bild.
Ich glaube, das ist keine neue Qualität von Masse, denn auch in den frühen Analysen von Le Bon, von Freud und von Canetti kommt ja zum Ausdruck, dass der starke Druck, den die einzelnen Menschen spüren, auf ihre Persönlichkeit, sich als Einzelne zu inszenieren, dass die Masse sozusagen auch der Gegenpol dazu darstellt und nicht unbedingt in Form einer wirklichen Solidarität, sondern nur in einem Aufgehobensein von diesem Zwang und diesem Druck. Also insofern denke ich, dass auch die Massengesellschaft, die in Massenkonsum vor allem sich ausdrückt, nicht viel mehr ist als eine Steigerungsform. Also ich habe etwas Probleme mit einem Diskurs, der lautet, dass die Menschen eben heute doch in einer vermassten Welt alle irgendwie nur noch nach bestimmten vorgefertigten Mustern leben. Denn wenn man genauer hinschaut, und wir selber haben viele, viele Jahre Identitätsforschung mit jungen Erwachsenen gemacht, dann sieht man, wie jeder Einzelne auch um seinen Ort, um seine Passung in diese Welt hinein zu kämpfen hat, dass viele Dinge nicht einfach als Massenbewegung begriffen werden können, sondern als die ganz persönliche Arbeit, so könnte man das auch sagen, Arbeit um den rechten Ort, das richtige Gefühl, was das eigene Leben lebenswert machen könnte. Und das greift natürlich oft auf Massenprodukte auch zurück. Und ich denke, so ist es, dass wir natürlich heute in einer Kultur leben, in der sehr viele Identitätsangebote über die Massenmedien auch laufen. Und trotzdem muss die aber jeder zu seinem eigenen machen.
Dafür jedoch kann der Einzelne auf das zurückgreifen, was Canetti das Beste genannt hat, wozu der Mensch fähig ist. Nämlich seine Fähigkeit zur Verwandlung. Egal, ob als braver Bürger wie früher oder als einfallsloser Massenkonsument von heute, stets hat der Einzelne die Möglichkeit, diese Identitätsschablonen Kraft seiner Verwandlungsfähigkeit zu verwandeln und aus ihrer Eindimensionalität auszubrechen. Denn die Masse in uns, also jene ursprüngliche, menschliche Vieldimensionalität mit ihrem immensen Repertoire von Möglichkeiten, wartet nach wie vor darauf, freigelassen zu werden. So streckt vielleicht ein Maori in uns plötzlich seine Zunge heraus. Oder ein australischer Aborigine fängt an, seine Traumzeit zu tanzen. Oder eine andere der vielen verschiedenen Facetten menschlicher Möglichkeiten bricht in einem auf. Auch in diesem Sinne ist der Mensch das Verwandlungstier par excellence. Eine Gabe, die er sich, so Canetti, bewahren sollte.
Ich glaube, ich so nicht, weil dass der einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch, eine Summe von Anlagen hat und dass viele dieser Anlagen sich letzten Endes wahrscheinlich aus dem Reichtum alter Verwandlungen ableiten. Dass eigentlich kein Mensch eine Einheit ist und als eine Einheit leben sollte. Ich glaube, die menschliche Natur braucht eine multiple Tätigkeit, je nach den Begabungen, die jeder Mensch hat. Heute ist es noch so, dass unsere Erziehung darin besteht, dass man Menschen dazu bringen will, einen Beruf zu finden und dann. Die meisten haben nicht einmal den Beruf, den sie gern haben würden, das ist eine ganz andere Frage. Aber selbst die, die ihn wählen, entscheiden sich für eine Sache. Ich glaube nicht, dass das genügt. Ich glaube, dass unsere ganze Erziehung so angelegt sein müsste, dass jeder Mensch mehrfach lernt, Verschiedenes beherrscht, was ihn interessiert, und diese verschiedenen Dinge auch ausübt. Sodass also ein Mensch gar nicht sagen würde, ich bin nur das, sondern ich tue dieses und jenes und jenes. Denn heute sind wir doch in einem Zeitalter des extremsten Spezialistentums. Begriffen, nicht? Es wird alles auf seine Effektivität hin gewertet. Alles andere übrige zählt nicht. Der ganze übrige Mensch, das woraus er besteht, ist einfach nicht mehr da. Nicht? Ich glaube, es ist ein großer Teil des Unglücks von Menschen, darauf zurückzuführen ist.
Canetti ist, denke ich, ein Autor, der uns ermuntert, das alles nicht mitzumachen. also der eigentlich ermuntert, genau diese eigene Vielfalt auch wirklich zu leben, alle menschlichen Möglichkeiten, die wir nun ursprünglich haben, die auch zu verwirklichen in sich. Und ein Weg dazu, wo man eben leichter rauskommt aus diesen Einengungen, sind wohl diese Massenerlebnisse für ihn gewesen. Ein Entrinnen, Entkommen sozusagen dieser eigenen Individualität, die ja auch immer was Einsperrendes hat. Da kann man nicht raus normalerweise. Man ist halt der, der man ist, und das war's dann. Und daran war Canetti eigentlich nicht interessiert, sondern im Gegenteil, an der Vielfalt, an der Verwandlung war er interessiert. Und Masse war für ihn auch ein Mechanismus der Verwandlung, also eine Möglichkeit des Entkommens sozusagen. Anderer Weg ist zum Beispiel auch Lektüre. Also für Canetti sind Bildungserlebnisse ja nicht nur Erlebnisse im wirklichen Leben, sondern auch Bücher, die er gelesen hat, die sein Leben zum Teil verändert haben. Also auch das kann ein Erlebnis sein, und auch das kann an diesem inneren Reichtum sozusagen weiterbauen, den weiter ausbauen.
Denn wir sitzen nicht nur auf dem Haufen all der Toten, die wir im Laufe unserer langen Kultur- und Zivilisationsgeschichte überlebt haben, sondern ebenso auf einer ungeheuren Masse von Büchern.
Alles, was von der vergangenen Menschheit besteht, ist in den überlieferten Worten enthalten. Dieser Schatz ist so ungeheuer, dass niemand ihn ganz in sich aufnehmen und in sich enthalten kann.
Notiert er in seinen späten Aufzeichnungen Nachträge aus Hempstead. Sein ganzes Leben lang wild auf Bücher, war für ihn das Lesen eine einzigartige Möglichkeit, sich zu verwandeln. Ein Aborigine ist Canetti nicht in Australien, sondern in London, in seiner Bibliothek in Hempstead geworden, wo alle Ethnien dieser Welt sich einstellig eingaben. Denn in den Büchern ist alles verwahrt, das vielfältig reiche, wandlungsfähige Leben der Kulturen, selbst wenn die konkreten Spuren der Menschen, die in ihnen gelebt haben, längst vom Erdboden verschwunden sind. Deshalb stellen Bücher zugleich eine Möglichkeit des Überlebens ganz besonderer Art dar. Denn anders als die Macht und ihre Machthaber, die, um zu überleben, namenlose Massen von Toten hinterlassen, retten Bücher die Toten in ein Überleben hinein und schenken ihnen dadurch so etwas wie Unsterblichkeit. Dies aber, so Canetti, bildet zugleich für die Dichter die höchste Rechtfertigung ihres Tuns. Können sie doch durch ihre Werke, die auch sie als Person überleben werden, der fatalen Machtlogik töten, um zu überleben, entkommen.
Töten, um zu überleben, kann einer solchen Gesinnung nichts bedeuten, denn man will nicht jetzt überleben. Man tritt erst in 100 Jahren in die Schranken, wenn man selbst nicht mehr lebt und so nicht töten kann. Aber dieses Werk muss da sein. Und damit es da ist, muss es das größte und reinste Maß von Leben enthalten. Nicht nur hat man es verschmäht zu töten, man hat alle, die mit einem waren, mitgenommen in jene Unsterblichkeit, in der alles wirksam wird, das Geringste wie das Größte. Ihre Unsterblichkeit kommt den Lebenden zugute. Das Überleben hat seinen Stachel verloren, und das Reich der Feindschaft ist zu Ende.
Schreibt er in Masse und Macht über die Unsterblichkeit. Worte, die eigentlich auf Stendhal, seinen Lieblingsdichter, gemünzt sind. Doch Canetti spricht darin ebenso von sich selbst. Sein Gespräch mit dem Rundfunkredakteur Joachim Schickel endet mit den Worten:
Der springende Punkt ist, dass man auf momentanen Ruhm sehr leicht verzichten kann, wenn man sich etwas viel Größeres wünscht, nicht? Und der Wunsch war ganz stark bei mir. Dieser größte Wunsch bezieht sich darauf, dass ich gerne mit den Dingen, die ich mache, noch bestehen möchte, nicht wahr, wenn ich längst nicht mehr da bin. Mir wäre es, ich glaube, ich hätte keinen größeren Wunsch, als in 100 Jahren noch ernsthaft gelesen zu werden und ernst genommen zu werden.